Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin Moin und hallo zu einer neuen Folge von Wovor gruselt sich eigentlich hier bei Devils and Demons. Mein Name ist André und bei mir ist heute erneut ein fantastischer Gast. Er ist Moderator, er ist Content Creator, er steht auf den roten Teppichen dieser Welt für Warner Bros. Er hat eine eigene Kinoshow in Hamburg, er ist bei Olivia Jones in der Bar manchmal, warum weiß ich gar nicht. Er ist DJ und tanzt auf noch tausend Hochzeiten, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne. Bei mir ist Chris von Die Show mit Chris. Moin, mein Lieber.
Hallo. Na?
Habe ich ungefähr alles getroffen oder gibt es immer noch Dinge, die ich vergessen habe?
Nö, ist genau, also super.
Du bist so ist ein genau. Tausendsasser. Ich was immer alles bei dir sehe. Ach, du Trash-TV-König bist du ja auch noch. Also du bist sehr facettenreich. Aber wie immer im Format hier, ich überlasse dich dem Gast erstmal das Wort. Stell dich auch gerne mal einfach kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du? Wo kommst du her?
Ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich bin Chris. Ich mache mittlerweile TikTok-Content. Aber mit Schwerpunkt natürlich, bei mir ist es ja immer der Schwerpunkt, ich versuche besonders harte Filme nochmal rauszufinden. Natürlich wissen alle, glaube ich, auch, dass es dann manchmal sehr überzeichnet ist, weil diese ganzen Filme, die finde ich teilweise auch nicht selber sonderlich hart, aber am Ende ist es ja halt genau das, dass man die Leute damit ein bisschen triezt so. Genau, also es ist viel Moderationsjobs, ganz oft natürlich auf Filmpremieren unterwegs. Ich versuche mal Pressline zu machen, um Interviews zu holen, um dann irgendwie möglichst viel Output für so einen kreativen neuen Ansatz zu finden.
Ja, und das machst du, wie gesagt, ganz schön umfangreich, weil ich da immer alles bei dir sehe. Du bist ja wirklich nur unterwegs. Du hast ein richtiges Roadlife, oder?
Ja, aktuell ja. Aber das große Problem ist, ich bin halt immer in Berlin viel. Ich muss immer so pendeln, 2-3 Mal die Woche nach Berlin. Das ist immer ein bisschen anstrengend jetzt auf Dauer, weil wir beide aus Hamburg kommen.
Ja.
Deswegen bin ich in Hamburg fast weniger und verpasst dann in Hamburg, also wir sehen uns ja auch seltener, normalerweise wäre ich ja öfter in Hamburg bei den PVs, aber das schaffe ich aber meistens gar nicht.
Ja, genau, weil die ganzen scheiß Premieren ja alle in Berlin sind. Sollte man mehr in Hamburg sein, wir haben auch schöne Kinos.
Richtig, ich glaube, die letzte richtig große, wo ich bewusst auch so da war, war Northman, da war dann Alexander Skarsgård noch da, das war auch im Astor unten.
Naja.
Und ansonsten ist doch in Hamburg echt nicht mehr so viel passiert, glaube ich.
Nee, so Premieren ist immer in Berlin. Und wir haben das Astor, wir haben das Westfield jetzt eben, das Kinopolis ist neu, ist auch wunderschön. Also wir haben ja die Spielstätten, aber Berlin, ja klar, ist natürlich immer noch die Hauptstadt, da kommen sie alle hin. Aber ja, deswegen.
Ja, mit Premieren meine ich auch wirklich Premieren und nicht Screenings.
Ja, genau. Wir reden hier wirklich von so Deutschland-Premieren, Europa-Premieren, manchmal vielleicht sogar Welt-Premieren, genau. Wir reden hier wirklich von den großen Shows, wo die Stars auch vor Ort sind und jetzt nicht unseren kleinen Popel-PVs hier, wo wir morgens um 10 einer hocken und uns über die Filme beschweren.
Halt voll.
Aber ja, mein Lieber, du bist auf jeden Fall großer Horrorfan. Du bist natürlich Filmfan, aber auch Horrorfan, weiß ich ja. Und das ist so schon ein Steckenpferd auch von dir. Wie du schon gesagt hast, machst auch gerne Horror-Content. Zeigst den Leuten so ein bisschen, was es im Untergrund gibt. Und natürlich, wir kennen alle die typischen Filme, aber wir lieben es ja auch, wenn dann erneut in den Kommentarspalten wieder gesagt wird, oh, die sind aber gar nicht so hart, wie du das sagst. Ne? Das feiern wir ja alle.
Das stimmt, ich versuche immer so die Superlative rauszufiltern, ne? Also es gibt ja natürlich diese ultra, ultra harten Filme, wo du genau weißt, das sticht so eine Wunde. Da kannst du erstmal die Top 3 irgendwie nehmen. Das ist ja dann meistens Serbien-Film, es ist irgendwie Human Centipede. dann hast du noch Martyrs und so. Das sind aber die harten im Mainstream-Bereich.
Genau.
Und dann kannst du nochmal reingrätschen und sagen, jetzt nochmal August Underground, jetzt nochmal Vomit Gore. Meistens, wenn ich dann sage, der härteste Film ist Serbien-Film, kommen sie dann mit den Kram noch an und sagen,
guck
dir mal den Eisberg an, da gibt's doch Snuff R7. Ich sehe, das zähle ich A, nicht mehr als Film und B, ist es halt auch so grotesk und so diese ganzen Sachen, wo es dann wirklich nur darum geht, einfach nur noch Folter zeigt. Es ist irgendwie so, weiß ich nicht.
Ja, man merkt ja, dass das natürlich reizt, dass die Leute, jeder will ja jeden überbieten, ne? Und ich bin ja härter und ich finde das ja gar nicht brutal und ich bin ja so abgestumpft in die ganzen Edgelord-Kommentare. Das ist immer sehr, sehr, sehr lustig, ja.
Ja, das finde ich großartig.
Ja, absolut. Und das ist es halt. Und jeder will natürlich jeden übersteigen. Und dieser Extremhorror ist natürlich auch das so ein bisschen, was natürlich so ein bisschen noch im Internet noch so zumindest für so ein bisschen Triggerpunkte führt. Weil die Leute haben ja irgendwie heute alles gesehen, ne? Wissen wir ja irgendwie alles auch. Aber was mich interessieren mal auch würde von dir. Du bist du als Content Creator, als Filmliebhaber, als Horrorfan. Ich würde gerne mal von dir wissen, wo bei dir denn diese Liebe eigentlich herkommt. Ist die schon bei dir super früh reingekickt oder bist du da erst so ein bisschen später reingewachsen? So, wie ist deine Filmliebe entstanden, aber vor allem deine Horrorfilmliebe?
Boah, ich glaube, das war der Kipppunkt, weil ich war früher ein sehr verängstigtes Kind. Ich konnte gar keine gruseligen Filme sehen. Ich bin damals bei meinem ersten Kinofilm Flubber. Das musste 96, 97 gewesen sein.
Das ist auch, auf dem Eisberg.
Der ist auf dem Eisberg. So ein grünes Schleimvieh mit, also das war wirklich weird, so. Bin dann aber auch rausgegangen als Kind, weil ich das nicht ertragen konnte. Da gab es dann immer so eine Szene so mit, wo so Einbrecher reinkamen und so. Das war dann zu hart für mich. Dann habe ich mich wieder rangetastet zu Tarzan. Und ich glaube, da habe ich dann schon so gemerkt, dass diese Angst zu bewältigen irgendwas in mir auslöst. Mhm. Und ich fand es schon immer spannend, so groteske Sachen zu sehen. Ich habe immer Halloween geliebt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es immer geliebt. Dieses ganze Setting, dieses komische Gefühl, was so einen umgibt, wenn Halloween ist. Einfach, weil das alles so schön aussieht. Und dieses ganze Szenerie mochte ich immer ganz gerne von diesem Fest einfach. Und dann habe ich mich natürlich irgendwann rangetastet so an Sachen, die ich dann in der Videothek gesehen habe damals. Als Kind ist man ja noch in die Videothek gegangen in meinem Alter. In deinem wahrscheinlich natürlich auch.
Ja.
Wir sind ja beide, glaube ich, so, dass wir noch in Videotheken gehen konnten. Und da gab es dann erst diese Kinderabteilung. Und da hat mich schon damals das Cover von Nightmare Before Christmas interessiert, weil das ja diesen Berg da hat mit dieser Spitze, wo dann Jack Skellington draufsteht. Das fand ich schon so skurril. Und auch so die Ninja Turtles Realfilm fand ich auch, sah sehr gruselig aus. und dann habe ich immer natürlich versucht, das Verbotene war ja immer in die Abteilung dahinter zu kommen.
Ja,
wo dann natürlich die Berge rumstanden. Ja, genau, der Vorhang sozusagen. Und da standen dann halt immer so Filme rum wie Jeepers Creepers zu der Zeit, so 2003, 2002 rum war so Jeepers Creepers das Ding. Es kam ja dann so The Ring noch mit dazu oder so Army of Darkness stand da immer rum und da war ich immer so, boah, ich würde es gerne gucken. Und dann hat das in mir so eine Faszination ausgelöst und dann habe ich auch so diese ganzen Kinozeitschriften gelesen und da fand ich dann auch immer so, Hollow Man war da schon so abgebildet, das fand ich dann immer furchtbar gruselig und da gab es noch mal so einen Film, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Diabolik mit so einem gehörnten Viech, was da so war, ich glaube, so eine Horrorkomödie war das.
Ja.
Kenn ich. Spanischer, glaube ich, irgendwie El Diablo oder irgendwie sowas heißt
der. Ja, true.
Und das fand ich dann schon immer so gruselig und dann habe ich mich irgendwann rangetastet und war so die ersten Filme, die ich dann gesehen habe, waren dann so langsam so Sleepy Hollow, Jeepers Creepers, Army of Darkness. Das waren so die ersten drei, wo ich sage, das sind so bewusst Horrorfilme, die ich geguckt habe.
Wie alt warst du da ungefähr?
10.
Ja, okay, ja. Gutes Einstiegsalter.
Also Jeepers Creepers lief auf Pro7. Das war so, das war gruselig. Dann diese Truck-Szene, wie er die verfolgt hat, das war so das Erste. Denn natürlich bei Army of Darkness einfach diese ganze Slapstick, den man da drinne hatte, den man eigentlich witzig fand als Kind, aber trotzdem das nicht einordnen konnte, dass es trotzdem nur ein Horrorfilm ist, weil er trotzdem gegruselt hat.
Voll, total. Ja. Es war ein guter Einstiegsfilm, aber trotzdem natürlich hat er auch gute Horrormomente, die als Kind natürlich noch nicht so verarbeitet werden können wie jetzt natürlich, wo man das Ding als reine Komödie fast schon sieht. Aber ja, das ist natürlich ein spannender Einstieg. Wie war das bei dir so mit deinen Eltern und so? Warst du so ein strenges Elternmedienhaus? Haben die jetzt schon drauf geguckt, was du machst? Oder warst du so ein bisschen, konntest du so ein bisschen heimlich was glotzen?
Ich habe mich so drumherum getänzelt. Also meine Mutter hatte immer nichts dagegen, wenn ich lange auf bin. Das heißt, ich konnte dann im Fernsehen immer heimlich die Sachen gucken. Sie hatte mir auch mal aus der Videothek mal so ein paar leichte Sachen dann immer mal erlaubt. Aber es gab dann so eine Kippphase. Mein erster 18er war Kill Bill damals. Und ich hatte diesen Kill Bill hatte ich so als Gradmesser genommen, von wegen, naja, wenn du jetzt einen 18er gesehen hast, dann kannst du ja nicht mehr härter werden. Das ist ja jetzt schon das Who's Who der harten Filme. Und dann ist ja dann so Saw rausgekommen, das Michael Bay Texas Chainsaw Ding. Und dann habe ich dann irgendwie einen Kumpel, sein Vater hat ihm das immer aus der Videothek mitgebracht und habe ich ihm dann immer so ausgefragt, habe gesagt, was passiert denn bei Saw? Was passiert denn bei Wrong Turn? Und hat er mir das so erzählt, weil Wrong Turn habe ich schon in meiner Zeitung gesehen und fand das auch furchtbar gruselig. Und dann irgendwann hat er mir diese Filme so heimlich mal mitgegeben und dann habe ich mir die angeguckt. Und dann gab es ja dann auch immer noch die Phasen, wo man, damals hat man sich ja aus Videotheken diese Dinger noch gebrannt irgendwie noch oder dann irgendwie von Kumpels geholt und so. Und das habe ich dann habe ich mir dann die ganzen Sachen angeguckt. Und meine Mutter fand das dann mal nicht so witzig, weil mein Vater hat mir damals noch Saw 2 irgendwie mal mitgebracht. Da meinte ich so, jetzt reicht's, das geht's zu weit.
Auch mal geil, wenn ein Elternteil das unterstützt, das andere nicht.
Ja, in dem Fall war es das ganz Witzige. Mein Vater war ja, meine Eltern waren ja dann schon getrennt. Und dann war so morgens irgendwie hatte ich dann so Saw 2 da laufen und meine Mutter kommt dann so rein, so, was ist denn hier los? Was ist
das her?
Ja, ja, das war wirklich so diese Eröffnungssequenz mit der Venusfliegenfallen-Szene da irgendwie.
Ja.
Das war leider sehr stark.
Das habe ich vom Papa.
Ja, ja. Und dann habe ich mich aber witzigerweise, und das war dann auch wirklich so, ich hatte dann so einen Kollegen, Kumpel, der wirklich sich so die ganze kranke Scheiße angeguckt hat, so ab 2007. Und da ging es dann ja wirklich los mit Hostel und mit Saw 3, der ja dann damals auch zu seiner Zeit so ultra brutal war, ja, für den Mainstream-Bereich. Und dann ist man ja noch in diese Schmuddel-Videotheken Horrorfilme gekommen. Da gab es dann so richtig ekelhafte, also ich kenne noch eine, Exitus Interruptus hieß der. Das war auch so ein richtig, dann ist man so Richtung Olaf Ittenbach, bin ich dann irgendwann gekommen.
Ja.
Also ich
habe wirklich der alles deutsche Amateurhorror dann, ja.
Ja, genau. Also wo du dann wirklich dachtest, was guckst, also wo du wirklich eigentlich nur noch so Pseudo-Gore-Ekelfantasien angeguckt hast. Das mit 14. Das war, weiß ich nicht.
Ja, also, es ist wohl, entweder bist du da wirklich schon so früh mit drin und dann bist du aber auch irgendwie fasziniert. So ging es dir ja wahrscheinlich auch. Also du fandest es irgendwie ekelhaft und erschreckend, aber scheinbar fandest du es ja so faszinierend, dass du ja dran geblieben bist.
Ja, man will sich vor allen Dingen immer wieder toppen. Hm. Und dann hat man ja immer versucht, diese nächste Superlative zu finden. Und dann gab es ja immer, also ich fand, zu der Zeit kamen ja auch wirklich so richtig experimentelle Dinger raus. Da kam ja dann irgendwie Poultrygeist noch raus. Dann war das die Zeit von Midnight Meat Train, wo du wirklich gemerkt hast, boah, jetzt kommen aber noch so ein paar Dinger, die gerade sich richtig toppen wollen.
Ja, also hast du schon so eine Faszination dafür, so für die Grenzen ausloten, die eigenen auch.
Ja, früher noch, ja. Ja. Ja, mittlerweile macht ein guter Horrorfilm für mich was anderes aus, aber klar freue ich mich natürlich immer wieder, wenn Arte Clown kommt und der jetzt nochmal versucht, die nächste Frau irgendwie komplett auseinanderzunehmen in einer Art und Weise. Da guckt man sich das doch nochmal an und guckt, was sie sich da einfallen lassen, der nette Demi Leone.
Ja, aber das meine ich halt, ne? Also entweder hat man eine Faszination oder man sieht sowas wahrscheinlich einmal und dann ist direkt so, okay, da bin ich raus. Aber wenn man dafür einmal so ein Gespür entwickelt, dann ist man, glaube ich, auch schon drin. Und hattest du damals auch schon irgendwie in der Jugend, hast du irgendwie eine Filmklicke, hast du schon viel Austausch dazu gehabt oder auch durchs Netz oder so? Oder warst du da eher so, hast du das alles hier so selber eher erarbeitet? So?
Ich war so der klassische Nerd.
Ja.
Ich war so der du wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Bist du auch so ein Nerd, ja, ne? Man ist ja, wenn man so Horrorfilme mag, ist man in der Schule erstmal gar nicht so beliebt. Und ich weiß, dass ich dann wirklich auf dem Handy mir die Sachen angeguckt habe, auch viel. Ich habe dann immer so Szenen gezeigt und gesagt, guck mal hier, Saw 4, geil. Hier, Hostel, geil. Und was ist das denn? Was zeigst du uns denn da? Habe ich auch damals von, da gab's, ich hatte witzigerweise, es gab einen Typen damals in der Videothek, der da gearbeitet hatte, das war auch so ein Ultra-Gore-Fan. Und mit dem habe ich mich über alles Mögliche unterhalten und der hat mir dann wirklich diese ganzen kranken Sachen erzählt und meinte so, das kriegen wir hier gar nicht an, Cut rein und so, musst du dir dann mal da gucken, ob es das irgendwo findest, irgendwo im Internet, in den Tiefen. Und dann habe ich mir dann wirklich diese Olaf Ittenbach-Dinger, da gab es einen, der hieß Dart Divorce, das war so einer so der letzten von ihm, der war ja auch wirklich, wirklich krank, dieser Film, weil der hat ja wirklich dann extreme Gewalt gehabt.
Ja.
Und die hatte ich dann auf dem Handy gehabt und hab dann auch so Leuten gezeigt. Guck mal hier, da wird ein Typ mit einem Spaten einfach völlig auseinandergepflückt. Wie geil. Und wir waren alle so erstmal erschrackt. Also,
verstehe ich gar nicht.
Ja. Also mit 15.
Gar nicht, hätte ich gefeiert. Ja. Ja,
wir hätten uns da, glaube ich, gut verstanden.
Ja, das ist gut verstanden, glaube ich auch, ja. Aber natürlich, ja, das hat damals, ich glaube, heute wäre es auch schon wieder anders. Ich glaube, heute sehen die Kids das eher am laufenden Band. Auch dank Leuten wie uns, weil wir es ihnen die ganze Zeit auf TikTok vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, die Kids heute, die gehen ja bewusst in den Terrifier rein, weil sie sagen, das gucken wir uns jetzt mal im Kino an, das ist eine Mutprobe. Was man ja aber auch sagen muss, der Zeitgeist ist ja heute auch ein anderer. So ein Film wie Terrifier 3 hätte 2008, 2007, den hättest du niemals uncut ins Kino gemusst.
Never.
Never ever.
Nee.
Also,
Saw 3 war damals ja bei uns geschnitten und ja dann später auch die eine Fassung indiziert und so. Also never ever.
Voll. Ja. Never ever. Also da war das ja die Kultur zu sagen, man guckt sich diesen harten Stuff uncut auf dem Handy an und nicht im Kino, weil es im Kino das gar nicht uns zur Verfügung gestellt worden ist. Das heißt, man war ja eh immer ein Außenseiter, wenn man sich das dann angeguckt hat und die Faszination dafür hatte. Wenn ich mir jetzt Texas Chainsaw The Beginning nochmal angucke im Nachgang, im Vergleich, wie ich den in Erinnerung hatte, ist der auch nicht mehr so krass, wie ich den damals im Kopf noch hatte irgendwie.
Ja, und das, obwohl der als einer der härtesten der Reihe gilt. Und wir haben ja auch gerade nochmal hier bei uns im Podcast, wir haben ja alle Teile nochmal besprochen, am Stück gerade. Und da ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, so ja, der ist schon hart für die Reihe vor allem hart, die ja eigentlich jetzt nicht so nur durch Gewalt ja lebt, vor allem das Original. In der Reihe ist der hart, genauso wie der 2022er, der Netflix-Teil. Aber im Vergleich zu was es sonst so gibt, ist das gar nicht mehr so krass. Und da sieht man ja sich, wie das auch so steigert, wo wir halt heute auch irgendwie von der Akzeptanz und so sind. Und aber auch natürlich gleichzeitig so ein bisschen, wie abgestumpft man auch ist, ein bisschen, oder? Wie geht's dir damit so mit Abgestumpftheit? Merkst du das selber oder schocken dich schon noch Sachen?
Nee, mich schockt eigentlich wirklich selten was. Also wirklich, da muss es gerade ist es wirklich, was mich schockt, ist dann wirklich so extremer Body-Horror. Mhm. Das letzte, wo ich wirklich im Kino richtig zusammengezuckt bin, war hier bei Bring Her Back, als er sich das Messer im Mund gesteckt hat.
Boah.
Das fand ich schon widerwärtig, diese ganzen Sequenzen.
Ich glaube, das ging ja bei jedem so. Also da bin auch ich komplett im Kinositz versunken, weil das so wehgetan hat, ja.
Das war wirklich mal wieder, auch wo er dann auf den Tisch rumgebissen hat, das war alles ganz furchtbar. Ein Film, wo mir bewusst mal schlecht geworden ist, das ist 10 Jahre her, das war, und jetzt halte ich fest, der ist gar nicht so krass, das war The Neon Demon.
Oh.
Ja. Da gab's 2 Sequenzen. Einmal die Szene, wo Keanu Reeves ihr das Messer so im Mund steckt und versucht sie so im Traum so zu befriedigen. Das fand ich immer krass. Aber ich hatte damals immer sehr starkes Problem damit, wenn Leute sich übergeben.
Ah.
Und der letzte Akt von diesem Film,
ja, ja.
Der ist ja eigentlich nur, dass sie wirkt und dann kotzt sie ein Auge aus und was nicht alles da irgendwie passiert ist. Und da ist mir wirklich, da habe ich wirklich noch 2 Tage lang danach mit zu kämpfen gehabt mit diesem Film.
Ach, crazy. Ja, manchmal sind es die Dinge, die gar nicht jetzt auf den ersten Blick so krass wirken, ne?
Ja, weil das so eine Phobie ist, ne? Wenn du eine Phobie dagegen hast, ich habe da wirklich so eine leichte Phobie damals noch gehabt, jetzt mittlerweile nicht mehr, aufgrund von selber körperlichen Zuständen hat man sich dran gewöhnt, aber damals war das noch ein Ding bei mir und da konnte ich den, war der schwer erträglich. Aber es ist trotzdem einer meiner liebsten Filme, dieser Film, witzigerweise. Ich mag den echt sehr, sehr gerne.
Dann hast du ihn so oft geguckt, bis es nicht mehr geklickt hat.
Nee, ich habe den immer bis zu dem Element geguckt, wo es vorbei war. Also wo das dann kam, habe ich irgendwann ausgemacht.
Ja, crazy. Aber witzig, dass man das, das heißt Anführungszeichen witzig, aber dass man das durch so einen Film dann vielleicht oder überhaupt durch Filme merkt, dass man so einen Triggerpoint hat. Ne? Wusste man vielleicht ja vorher gar nicht.
Ja. Ja, voll. Also ich glaube, das kann viele dann auslösen. Und dann hat man ja auch, man merkt ja manchmal, was Filme körperlich mit einem dann doch machen. Und das finde ich ja, dann ist der Reiz bei Horror. Ich sag ja mal so, es gibt ja Komödien und es gibt Horrorfilme und beide lösen etwas in einem aus. Das andere ist Freude, das andere ist Angst und Ekel und das sind alles körperliche Emotionen, die da ausgelöst werden, im besten Fall im Extrem. Und das finde ich halt irgendwie schön.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, bist du auch ein Fan von Horrorkomödien, weil es beide Welten irgendwie mixt?
Manchmal ja, wenn sie gut sind. Aber es gibt, ich finde, so viele gute Horrorkomödien gibt es leider.
Das stimmt leider. Weil entweder schwenkt es in eine Richtung zu sehr und die andere wird nicht abgeholt. Ja. Aber diese perfekte Synergie aus beidem ist nicht so einfach auch, finde ich.
Nee, oder es wird so unfreiwillig komisch. Aber dann ist der Horrorfilm auch wieder schlecht, wo wir gerade Passengers gesehen haben beide.
Oh je.
Oder Passenger. Ich sag, heißt ja nur Passenger.
Passenger, ja. Das war aber auch schlimm. Aber zum Beispiel, wenn es dann so Humor ist, wie zum Beispiel Obsession. Der nur so ganz, ganz unterbewusst so ein bisschen drin ist, so wo du merkst, da hat jemand ein Verständnis für Comedy, aber es ist nicht der Fokus, sondern es ist nur so, so leicht verschroben drin. Das mag ich halt zum Beispiel.
Ja, oder es ist so grotesk, dass es so in so einem Body-Horror einrahmst, wie jetzt zum Beispiel bei The Substance, wo du auch so gewisse Keypoints hast, die so lustige Elemente haben, aber trotzdem ist es keine reine Horrorkomödie. Mhm. Ich glaube, elegant gelöst hat es am besten damals noch Shaun of the Dead irgendwie so, wenn ich an Horrorkomödien denke oder Tucker and Dale. Ansonsten ist mir da jetzt nicht mehr so viel im Kopf geblieben, wo ich sage, das ist eine gute Horrorkomödie, glaube ich.
Ja, und Shaun of the Dead und Tucker and Dale waren ja vor allem beides Filme, die auch so ein bisschen voraussetzen, dass man sich im Horror auskennt, weil sie ganz klar einmal Filme persiflieren, aber auch halt so Tropes und Momente. Aber das meiste ist ja dann eher, dass es dann schon echt dann fast schon dann in diese typische so Slapstick-Parodie reinmoved. Und dann ist es ja auch kein Horrorfilm eben mehr oder kein eigenständiger Film mehr, sondern will ja nur spoofen. Aber nur spoofen ist dann oft auch boring irgendwie, ja.
Ja, das stimmt. Spoof muss auch intelligent sein. Deswegen, also da bin ich auch mal gespannt, was den Scary Movie dann am Ende zaubert.
Ja, was der uns alles, ich glaube, die sind ein bisschen traurig, dass sie jetzt auch so Sachen noch wie vielleicht sowas wie Obsession, Backrooms, also die hätten auch gern viel mehr gemacht, dass jetzt alles noch jetzt gerade kam, aber vielleicht kommt dann Teil 7 schneller, als wir gucken können, wenn der 6. jetzt erfolgreich ist, aber das sehen wir ja dann.
Ich glaube, das ist schnell produziert, ich meine, die haben ja auch Sinners relativ schnell da reingehauen
Ja, deswegen.
Also, ich glaube, da kann man viel machen. Ja, das Jahr jetzt mit Obsession und Backrooms ist natürlich schade, dass das so dieser große Hype jetzt um Passenger leider wirklich, dass der eine Vollbremsung gekriegt hat, also im wahrsten Sinne. Mhm. Da, also zumindest viele Leute haben den ja davon nicht gesehen, aber also das war für mich so wirklich, dachte ich so, krass, das ist ja
vor allem hatten die halt einen super Teaser, die hatten gutes Marketing. Ja. Und ich hatte echt auch bei Ofredal so, der hat ja auch schon oft bewiesen, dass er was kann. Aber das Ding, also es ist einfach, das Skript ist eine Gurke. Und du merkst, dass das für den Regisseur echt ein Auftragsarbeitsding war. Das ist, da steckt keine Liebe drin. Das Skript ist einfach schlecht.
Das Skript ist einfach schlecht. Wirklich, ich dachte wirklich, das ist so das neue Smile nach dem Trailer. Mhm. Dachte so, die kriegen es hin. Weil Paramount hat ja eigentlich immer ein ganz gutes Händchen für Horrorfilme. Das muss man denen ja echt lassen.
Ja, das stimmt.
Nicht schlecht.
Ah, aber das war ein schlimmes Skript. Ja, aber sonst natürlich, wir leben gerade in einer absoluten Glanzzeit ja für uns Horrorfreunde, muss man ja wirklich mal so sagen. Also was wir gerade.
Das Schlimme ist aber, dass in den USA gerade die Dinger alle schon draußen sind, nicht in Deutschland.
Ja, das stimmt. Weil wir auch wieder immer später dran sind natürlich oft, aber jetzt auch gerade Sachen noch so nach hinten geschoben werden, so wo ich auch nicht denke, jetzt ist doch gerade der Obsession-Hype da, wieso verschiebt ihr den denn in Deutschland nochmal anderthalb Monate? Brennt ihr oder was? Naja, muss man manchmal nicht verstehen.
Aber ja, das ist voll schade bei Obsession.
Ja, aber deswegen, wir kriegen gerade super viel Horror und darüber können wir auf jeden Fall alle glücklich sein. Aber was ist denn für dich auch nochmal so ganz generell? Was ist so für dich, was macht für dich richtig guten Horror aus? So auch vielleicht so Subgenre-mäßig so, was funktioniert bei dir eigentlich, wo du weißt, das funktioniert bei mir eigentlich immer und was funktioniert bei dir überhaupt nicht? Also Body Horror hast du ja gerade schon gesagt, kriegt dich zumindest auf einer Ekelebene schon mal.
Ja, Body Horror ist mein Favorite. Ich liebe total gerne Folk Horror.
Oh, ja.
Alles, was Richtung Wicker Man und Midsommar und so geht.
Geil.
Auch witzigerweise bin ich auch einer der wenigen, der The Wicker Man von 2006 noch ganz okay fand.
Not the bees!
Ja, und da gab's in letzter Zeit auch mal gute Vertreter, ehrlicherweise, von diesen Folk-Sachen. Da gab's ja auch das Teufels Bad und Harvest, der auch komplett unterm Radar lief. Obwohl Harvest würde ich nicht mal so krass als Horror einordnen, aber hatte ja so einen zumindest leichten Touch so. Mhm. Ich bin jetzt mal gespannt auf Hokum, der jetzt noch bald kommt.
Ja.
Und da gibt's ja echt ein paar gute Vertreter, aber ist immer noch zu unterrepräsent.
Finde ich auch, ja. Das ist ein tolles Genre.
Da kann man so viel mitmachen, gerade so dieser ganzen Sekten so. Auch gerade, wenn ich so an Ice White Shot noch denke und so, das Ganze, ach, es war schön alles. Naja, ansonsten, ich glaube, das sind die beiden, Body und so, also Folk und alles, was in so eine Richtung geht, was gut geschrieben ist. Ich habe wieder mal gemerkt, dass Hereditary für mich wirklich so in letzter Zeit das Ding war. Mhm. Einfach, weil der das schafft, dass du so ein Unbehagen bekommst durch ein gutes Drehbuch. Obwohl, das haben auch die, wo wir gerade bei Teufels Bad waren, das finde ich dann ähnlich, weil ich sehe und auch The Lodge fand ich dann in der Riege dann auch, weil die irgendwie, die hatten irgendwo einen Twist, die waren so doppelbödig, waren aber nicht so verkopft, dass du am Ende sagst, du verstehst jetzt gar nichts, du musst es die ganze Zeit nur deuten.
Ja.
Weil das finde ich dann manchmal auch zu übergewollt, dass man dann so krass da was reinlegt. Aber wo ich nicht mehr viel mit anfangen kann, ist so dann meistens, weil die meisten davon einfach schlecht sind diese Found-Footage-Sachen, finde ich gerade echt nicht mehr so geil. Oder diese ganz klassischen Popcorn-Horrorfilme. Also da ist Passenger, der trifft ja genau an Schwarze, dieses Ganze, ne, was dann so kommt.
Ja, also es muss auch schon noch ein bisschen was, es muss was bieten für dich, vor allem auch, es muss ein bisschen intelligent sein, ne, höre ich raus, so vor allem. Es muss ein bisschen was Smartes bieten, ja.
Ja, und vor allen Dingen keine Jumpscares in en masse. Also so 2-3 Jumpscares im Film, die richtig gut platziert sind, ist geil. Aber wenn das wirklich dieses reine Insidious Conjuring Abarbeiten ist von, das ist irgendwie einfach nur langweilig.
Ja.
Und meistens gruseln diese Figuren, die da sind, einen ja auch nicht mehr wirklich. Also man hat ja dann wirklich schon alles gesehen.
Ja, dieses typische Fratzengeballer in Jumpscares, das ist halt irgendwie auserzählt, ne, ganz klar. Aber es ist spannend, was du gerade von Footage sagst. Das ist ja eins meiner Lieblings-Subgenres.
Geil.
Weil ich gebe dir schon recht, das Problem ist, da wird auch sehr viel rausgespült, weil es auch meistens sehr einfach zu produzieren ist halt. Das ist einfach das Ding. Und ja, da gibt's unendlich viel Scheiße und super viele Sachen, die in den letzten Jahren immer einen Hype hatten, vorher waren, haben es nicht erfüllt irgendwie. Aber ich habe jetzt noch mal, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, der ist von letztem Jahr, den gibt's immer noch nicht in Deutschland, der heißt Dream Eater. Kennst du den?
Nee.
Das ist ein neuer von Footage-Film, totaler Stil wie Paranormal Activity. Ein Pärchen fährt in eine Hütte im Wald. Er ist Schlafwandel ganz stark, aber so richtig extrem, dass er wirklich das Haus auch verlässt und so. Und in der Stadt wird es zu gefährlich und sie wollen quasi eine Therapie machen. Sie haben irgendwie einen Arzt, der jeden Tag damit mit Call anruft und die begleiten das und so weiter. Und und sie filmt das nachts halt, sie hat eine Kamera laufen, damit sie halt sieht, was ihr Mann nachts treibt halt irgendwie. Und du siehst halt dann eben die Bilder, was er dann, wie er dann da nachts aufsteht und so weiter. Und ich will es nicht zu viel verraten, aber den fand ich todescreepy. Und der hat mal wieder so auf einer sehr, sehr einfachen Basic-Ebene, wie gesagt, so Paranormal Activity, ganz, ganz günstig produziert, sieht man auch. Aber ich fand den trotzdem sehr scary. Also vielleicht doch nochmal was für dich. Auch wenn ich das Genre eher enttäuscht wieder, weil ich verstehe. Aber Dream Eater fand ich mal wieder eine Überraschung.
Ja, gucke ich mir nachher an. Ich habe das sieht geil aus. Ich habe gerade mal die Poster offen. Hm. Produziert von Eli Roth sogar. Ja. Ach, verrückt. Na, das ist ja was.
Ja,
ja, aber gut, das hört sich geil an.
Ja, der hat mich mal wieder echt geängstigt, weil das wieder sowas ist, so diese Schlafwandeln, ist eh irgendwie creepy. Das ist wieder sowas Nachvollziehbares. Ich tue es zumindest zum Glück nicht und ich kenne auch niemanden, der es tut. Oder meine Partnerin tut es auch nicht. Also ich habe keine persönliche Berührung damit, aber ich finde diesen Gedanken, dass du wachst nachts auf und dein Partner ist weg und steht vielleicht irgendwo im Garten rum oder so. Das ist ein grundcreepy Gedanke irgendwie. Muss ja nicht so Übernatürliches sein, aber ich finde das irgendwie spooky.
Stimmt.
Das im Horrorfilm verarbeiten, das fand ich mal wieder ganz nice, ja.
Es gibt ja auch so ein paar Sachen, die es dann auch noch nicht in Deutschland gibt, auch jetzt, wenn man sich die VHS-Reihe nochmal anguckt. Die sind ja teilweise jetzt erst erschienen und VHS Halloween ist auch immer noch nicht da.
Nee.
Wo ich mir auch so, warum kommt dieser Film nicht mal nach Deutschland? Weil den fand ich auch gar nicht so schlecht mal wieder.
Ich fand den auch in Ordnung, ja.
Ne, gerade so die erste Sequenz da und so ein paar Sachen waren schon derbe.
Ja, das mit dieser Candy-Fabrik mit den Hoten, da muss ich so lachen.
Ja, die war so skurril, ne? Auch das Ende, das war diese letzte Sequenz da mit diesen Hexen da, irgendwie, was das noch war. Das fand ich auch irgendwie alles ein bisschen schamlos. Es war irgendwie, ich hatte noch einen, der hieß Strange Harvest,
wo wir gerade sind.
War das nicht auch so ein Found-Footage-Ding?
Den fand ich richtig gut auch. Den fand ich richtig gut. Ja, das ist Found-Footage, aber Mockumentary noch. Und ich lieb ja so Mockumentaries. So Richtung Grave Encounters und so weiter. Oder auch Poughkeepsie Tapes, ne? Dass dir quasi vorgespielt wird eben. Du siehst gerade so eine Nachrichtensendung und so ist auch Strange Harvest. Und der ging mir richtig gut rein, weil der hat noch so eine, ich sag mal, so eine leichte Cosmic-Horror-Komponente drin und dann eine Serienkiller-Komponente. Den fand ich auch stark.
Okay, spannend. Aber den habe ich in meiner YouTube-Liste.
Gibt's auch noch nicht hier.
Aber ich habe den mir über VPN schon vor einiger Zeit gekauft, habe es noch nicht geschafft zu gucken. Ich muss auch endlich mal Poughkeepsie auch noch mal richtig ganz gucken.
Ja, der ist ja gerade noch bei Prime drin, aber wohl nur noch irgendwie, ich glaube, 15 Tage oder sowas. Also den nehmen sie raus jetzt wieder irgendwie. Aber den gibt's ja jetzt auch. Ist ja in Deutschland freigegeben. Aber
ist der bei Prime of Uncut?
Ja. Ich habe ihn schon geguckt, der ist Uncut. Den gibt's ja jetzt offiziell mit Spio-Freigabe in Deutschland. Den haben sie jetzt ja dieses Jahr veröffentlicht, offiziell endlich mal, ja.
Ja, nach langer, langer Zeit.
Langer
Zeit. Wie alt ist der? So schon 19 Jahre alt oder so, der Film. Ne? 2007 kam das
erste Mal. 2007, glaube ich, ja, genau. Ja. Deswegen, es gibt schon immer so, da Perlen in die Richtung. Aber ich verstehe, dass das Genre generell ist super überlaufen. Und es gibt halt einen Haufen von Scheißfilmen und man muss halt echt die Perlen da wirklich im Heuhaufen suchen. Aber wenn man mal wieder einen hat, finde ich, kann das Genre immer noch abholen, so, ja.
Dann kann es, ja, das stimmt. Das ist immer so Hit and Miss. Also wie gesagt, also jetzt, wo ich auch nochmal so drüber nachdenke, so diese VHS-Sachen gucke ich immer total gerne auch. Aber wie du auch sagst, das letzte Gute, wo ich mich so bewusst daran erinnere, war dann auch wirklich Grave Encounters.
Naja.
Oder Katakomben fand ich damals auch gar nicht mal so verkehrt.
Den mochte ich auch gerne. As above, so below.
Ja. Da rumort ja auch immer noch ein zweiter Teil, glaube ich, habe ich gehört.
Ja, richtig. Es war ganz witzig, das war für kompletten Zufall. Als der gerade lief, habe ich in einer Agentur gearbeitet und eigentlich mache ich ja Games PR noch nebenbei. Mhm. Und damals haben wir, durch den Zufall, haben wir da den Auftrag für bekommen, PR für diesen Film zu machen. Und ich habe Katakomben PR gemacht damals. Und da gab es das Launch-Event war in Paris in den Katakomben, in den echten. Das war halt sick. Da haben sie alle Presse und Influencer haben sie in diese Katakomben darunter eingeladen. Geiler geht's ja nicht. Das war sehr dankbar. Und ich mag den Film auch. Ich finde den ziemlich cool.
Das war noch so einer, da hatte Universal, glaube ich, noch so hoch sterilisiert diese Dinger produziert. Da waren die dann ja noch richtig im Mainstream durch Paranormal. Das ist ja dann irgendwann abgeklungen.
Ja.
Da gab's ja damals auch noch diesen einen, The Gallows gab's ja auch noch.
Ja, hab ich auch gesehen.
Da gab's auch noch einen zweiten, der aber irgendwie nie so richtig in Deutschland, dann zumindest nicht auf Deutsch.
Der ist aber auch abgesoffen, oder? Der Gallows, ja.
Ich glaube, ja.
Der war
ja
auch nicht so richtig,
das war auch
richtig
so, da. Nee. Ja, aber es ist verrückt, dass manchmal diese Filme, die in den USA gut liefen, irgendwie echt spät nach Deutschland kommen. Auch hier Deborah Logan oder dieser Film, der ist ja auch schon ewig alt und ist jetzt erst dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen. Auch krass.
Ja, manchmal weiß man nicht, woran es an welchen Vertriebswegen und so weiter es liegt, ne? Also, obwohl Sachen vielleicht im Ausland sogar schon irgendwie Hype haben oder hatten und trotzdem kümmert sich da irgendwie keiner drum. Das finde ich auch sehr seltsam. Genauso wie Hokum. Dass der in Deutschland einfach nicht schon auch jetzt parallel, halbwegs parallel startet. Nichts, gar nichts. Total weird.
Also von dem hörst du ja wirklich gar nichts in Deutschland. Also da ist ja wirklich, das ist ja noch komplett Neuland.
Ja.
Also da, und der hat in den USA ja einen recht guten Hype. Der hat ja auch diese Figur schon und so.
Ja, ja.
Ich finde es auch geil, dass in den USA bei Obsession ja auch dieser Hype entsteht mit diesem One Wish Willow, dass du dieses Ding da schon kaufen kannst als Merch und so. Warum das manchmal, bei Horror ist Deutschland immer noch so ein bisschen so,
ja, vorsichtig. Ja, total. Das merkst du, finde ich, aber auch so an den Kinos und so. Ich habe manchmal das Gefühl, auch manche trauen sich auch nicht so richtig, das so Primetime dann irgendwie zu auszustrahlen und die Slots irgendwie so ein bisschen, ja, wir schieben das mal so auf 22 Uhr rüber und so. Ja, ich weiß auch nicht. Hat Horror immer noch so ein, ich habe das Gefühl, Horror hat doch gar nicht mehr diesen verruchten Stellenwert, oder? Was denkst du dazu?
Nee. Also wenn ich mir die Zahlen angucke bei den Videos, die man hochlädt, Richtung Horror, dann würde ich sagen, überhaupt nicht. Also dann ist Horror eigentlich komplett allgegenwärtig und die Leute suchen regelrecht nach guten Horrorfilmen und dann kriegen sie halt aber leider nur diese, ja, um es hart zu sagen, oder blutet mir dann das Herz, aber dann kriegen sie halt ein Conjuring 4 irgendwie ins Kino geschoben oder jetzt dann der nächste Insidious, keine Ahnung, wo ich immer wieder drauf Bock habe auf die neuen Filme davon, aber meistens ist man dann doch eher ernüchternd dann raus. Aus diesen Sachen.
Mm. Ja, absolut. Und ich meine, ich möchte ja auch niemandem irgendwelche Mainstream, ich möchte nie jemandem Mainstream-Filme malig reden. Ne? Wenn man total Spaß hatte an Conjuring 4, ey, so be. Das wird auch Leute geben, die Spaß haben an einem Passenger. Auch das ist völlig fein. Aber ich finde auch in dieser Masse dann irgendwie, dass ich dann alle, das sind halt die Großen, die kennt irgendwie jeder, aber die Leute wissen halt teilweise gar nicht, was sie irgendwie verpassen. Wenn sie mal so ein bisschen graben, so mal so ein bisschen. Ja.
Ja, ich glaube, der Einzige, der wirklich das so auf Mainstream-Ebene mal wieder, der so ein bisschen aus der Nische kam, war Longlegs. Das hat dann irgendwie funktioniert.
Mhm, stimmt.
Den so ein bisschen rauszuhauen. Bei Keeper, weiß ich, da gab es ein Special Screening, da waren die Leute ultra verwirrt danach. Das konnten sie nicht einordnen. Also, ich fand den nicht so verkehrt. Also, zumindest die zweite Hälfte.
Ja.
Die erste war so ein bisschen schundig, aber die zweite.
Und das Finale ist wirklich gut. Das Finale ist sogar zu gut. Ja. Und dann ist leider der Film auch schon rum.
Das ist der große Punkt bei Keeper. Der hat eine Stunde, wo du dir denkst,
was machst du hier?
Dann kommt das Finale und denkst dir so, das ist ein geiler Eigenständig, dass die 20 Minuten solo.
Nämlich und dann so, okay, das war der Film. Ja. Ah, schade. Ja.
Das war der Film. Ja, vorbei.
Das stimmt, ja. Aber da gab es viele Filme und gerade von Perkins. Der hat immer so ein bisschen da, bei dem passt für mich immer fast das Meme so, they got us in the first half, not gonna lie. Weil der immer für mich, entweder klappt bei ihm für mich die erste Hälfte, die zweite nicht oder andersrum. Es gibt wirklich, bis auf Blackout's Daughter, ist es bei mir fast bei jedem seiner Filme so, dass immer eine Hälfte so ein bisschen abstinkt, leider. Aber irgendwann kriegt er noch den hin, der mich komplett kriegt.
Den richtig runden.
Ja.
Den einen, der will doch auch noch, will der nicht noch einen zweiten Longlegs machen oder Prequel oder irgendwie sowas? Ja. Ich glaube, dann, da, vielleicht kriegt das dann mal hin bei Longlegs.
Der will ja Longlegs franchisieren ein bisschen.
Oh. Ja. Weiß ich auch.
Weiß ich dich, Digga.
Das reicht doch auch. Dieser eine Longlegs-Film reicht doch auch.
Das stimmt. Aber sag mal, vielleicht auch noch so ein bisschen so jetzt für unsere Zuhörerschaft natürlich, aber auch, kannst du aus dem Bauch raus mal, jetzt sind wir schon dabei, sonst sagen, okay, man muss ein bisschen graben, muss ein bisschen an der Oberfläche, die Oberfläche verlassen. Ich meine, unsere Zuhörenden natürlich sind natürlich auch alles Horror-Nerds, die kennen sich zwar aus und trotzdem, immer wieder hatten wir hier schon spannende Picks in der Reihe, wo dann doch mal noch Sachen auf die Watchlist gelandet sind. Kannst du drei Filme nennen, jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, wo du sagst, die müsst ihr euch alle angucken und das kann alles sein. Es gibt natürlich überhaupt keinen richtig oder falsch. Einfach von persönlichen Empfehlungen von dir an unsere Audience.
Ja, klar. Night Swim, Five Nights at Freddy's und Wahrheit oder Pflicht.
Und alle schreiben so mit so und merken dann nach dem dritten so, hat der uns gerade verarscht?
Da kommt der Horror auf eine ganz andere Ebene reingekrochen. Da muss man ganz doll aufpassen. Das sind so ganz fiese, böse Dinger. Ich muss mich mal umgucken. Das Problem ist, ich gucke immer so viele Sachen.
Ja, kenne ich.
Also wenn man ihn noch nicht kennt, dann kann ich immer noch empfehlen. Ah ja, ich nenne mal ein paar. Ich habe ja jetzt eh schon ein paar gedroppt. Also man hat ja sowieso schon jetzt ein paar gehört.
Sowieso.
So Hereditary mag ich, Midsommar und so. Mhm. Aber so ein paar, die so Festivalfilme waren, war einmal When Evil Lurks. Der steht da hinten schon so drauf.
Geil.
Den mag ich richtig gerne.
Die Hundeszene, Alter.
Ja, fies.
Crazy.
Ganz fiese Nummer. Hat mich hinten raus zwar ein bisschen verloren, aber lohnt sich trotzdem aufgrund der Kompromisslosigkeit.
Ja.
Ja. Dann mein absoluter Lieblingsgeheimtipp, den kennst du natürlich, der ist eigentlich bei Horrorfans eh ein Begriff, The Empty Man, der es ja leider nur auf Disney Plus geschafft hat.
Geiler Film,
ja. Wenn ich so dran denke.
Der Regisseur arbeitet ja an einem neuen Film, da bin ich richtig heiß drauf, ja.
Oh, bitte. Also wirklich, also das ist...
Wird auch ein Horrorfilm. So, das, ja.
Ja?
Ja.
Ja, geil. Also der Typ ist wirklich... Also das war der Knaller. Also ich glaube, das war das Beste, was ich seit langem im Horrorbereich gesehen habe. Also da war wirklich da.
Ja, vor allem dreht irgendwie jahrelang nur irgendwelche Dokus und irgendwie Making-ofs und haut dann so einen Debütfilm raus. So, what the fuck?
Das war wirklich krass. Und zuletzt habe ich, aber das ist kein richtiger Horrorfilm, aber den fand ich richtig gut, weil der einen Horror andererweise auslöst. Das war hier The Turkish Coffee Table, der lief auf Fantasy Filmfest. Hast du den auch gesehen?
Ja, klar. Welchen findest du besser, das Original oder den Türkisch?
Ich habe das Original nicht gesehen, das ist das Problem.
Ah, okay. Naja, das würde mich mal, wenn du den mal guckst, würde mich sehr interessieren, welchen du besser findest. Weil ich bin sehr zwiegespalten. Ich finde nämlich, beide Filme haben Vor- und Nachteile. Und ich finde, wenn man die beide zusammen mashen würde, da könnte man aus beiden das Beste rausnehmen zusammen, dann wäre er richtig rund. Aber natürlich, der ist schon richtig böse. Und er ist ja von Sean Evrenol, ne, Baskin und Sayara und so.
Genau, die Dinger sind auch schön fies. Hier Baskin und so mag ich auch. Das sind auch gute Dinger, die unterm Radar gelaufen sind.
Turkish Coffee Table hat aber, also auch der Original Coffee Table, der hat halt eine krasse, fiese Prämisse. Einfach dieser Grundgedanke, was ist, wenn dir mit deinem eigenen Kind zu Hause was passiert? Und du musst es deinem Partner erklären. Das ist so ein fieser Gedanke allein.
Ja, voll.
Wie das umsetzt natürlich, ist halt richtig berstig.
Ja, und der Typ, wie er das spielt und so und da richtig zerbricht, das mag ich voll gerne.
Und er hat den Banger-Score, da gab es so einen geilen, so einen Elektro-Score, der immer lief. Der war richtig fett. Der gute Chan kommt demnächst nämlich zu mir in den Podcast noch. Mit dem machen wir ein Interview für Genregeschehen. Er hat schon zugesagt. Und ich will ihn fragen, wie dieser Song heißt. Und ich will den haben, weil der ist so geil.
Ja, den musst du rüberziehen lassen, der ist super. Ich weiß, kommt der überhaupt nach Deutschland, dieser Film? Ist der irgendwo überhaupt schon vertrieben
worden? Bisher nicht, aber es dauert immer, weil zum Beispiel sein Sayara, der lief ja letztes Jahr schon auf dem FFF, Anfang des Jahres, dieser Revenge-Thriller von ihm, der kommt jetzt erst irgendwann in den nächsten 2 Monaten nach Deutschland. Ich glaube, über Indeed-Films. Also es dauert bei ihm auch, glaube ich, mal ein bisschen länger. Den holt sich bestimmt mal irgendjemand. Aber ich glaube, selbst den Original gibt's ja nicht in Deutschland bisher.
Nee, den Original gibt's auch nicht. Den musste ich mir auch über VPN kaufen.
Das ist ja ein spanisches Original, genau.
Ja, genau. Also da kriegst du dann auch wieder nicht übersetzt. Aber wo du witzigerweise, wo du noch redest von Rape and Revenge Sachen, The Nightingale.
Oh, fieser Film. Guter Film, fieser Film.
Der ist mir gerade noch, den habe ich neulich mal wieder irgendwo gesagt, ich muss mal wieder gucken, den habe ich damals nur einmal gesehen, aber der zählt für mich auch zu einer der underratedsten Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ich fand, der hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.
Ja, voll. Der ist ja von Jennifer Kent, von der Regisseurin hier von Babadook, genau. Den fand ich auch richtig strong. Der hat ein richtig böses Opening und der hat auch so einen geilen, fiesen Look und so. Der sieht so richtig, der ist auch so richtig zermürbendes Ding, ja.
Ja.
Da habt ihr auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen für die Watchlist. Also auf jeden Fall Night Swim, ne? Und klar, es war der Pflicht.
Total, Five Nights at Freddy's ist super noch und natürlich die OGs, ne? Conjuring, Insidious, Sinister. Habt ihr bestimmt mal nichts von gehört, guckt euch das mal an. Das wird euch so dermaßen schocken.
So würde eine Folge Devil's Demons klingen, wenn wir auf TikTok wären. Sind wir ja, aber machen nicht so einen
Content. Sind wir, aber das ist das echt so. TikTok hat echt so, wenn die TikTok-Kollegen dann irgendwie mit ihren Netflix-Horrorfilmen da um die Ecke kommen, dann kriege ich schon immer die Krise. Wenn ich sage, neu auf Netflix, jetzt hier geil, weiß ich nicht, was, Smile ist dann neu auf Netflix. Ja. Oder mal irgendwie, was läuft denn da so? Der einzig gute Netflix-Horrorfilm, der wirklich gut war, war einmal noch still, konnte noch so ein bisschen was. Aber The Perfection.
Perfection fand ich auch nice. Fand ich auch echt gut, ja. Und ich würde noch so einen zweiten sagen, Incantation.
Ja. Hab ich auch gesehen.
Der Asia-Horror, den fand ich auch sehr gut. Ich weiß, es ist Found Footage. Da bist du skeptisch.
Aber der konnte auch.
Aber den fand ich sehr creepy, ja. Ja, ich meine, wir wissen ja, ich meine, wir lieben ja alle unsere lieben Kollegen und Kolleginnen, ne, aus dem Film, TikTok und Creator Game. Alles, Grüße gehen raus. Aber wir wissen ja leider auch, wie der Algo funktioniert, ne, natürlich. Die Leute, wenn du hörst, neu auf Netflix, dann bleiben Leute hängen. Wir kennen ja leider die Formeln. Aber ja, dann immer wieder die gleichen 3 Filme nennen. Irgendwann ist halt auch ein bisschen langweilig, ne?
Es ist dann auch Name-Dropping am Ende, ne? Also neu auf Netflix ist dann meistens auch so, okay, jetzt gibt's 28 Years Later Bone Temple auf Netflix. Geil, krasser Film. Da werden Leute gehautet, aber es wird nicht gezeigt. Wie krass.
Ja, es ist natürlich dieser Netflix, das Netflix-Wort als Trigger reicht ja schon, weil Leute, du liest das ja in deinen Kommentaren ja auch. Wenn du einen neuen Film vorstellst, der jetzt gerade ins Kino kommt, dann ist die erste Frage, gibt's den bei Netflix? Es ist ja immer so. Das wissen wir ja natürlich.
Aber nochmal, eine Frage habe ich an dich nochmal.
Ja, klar.
So als Horror-Fan. Freust du dich schon auf Poultrygeist 2? Der wurde jetzt angekündigt.
Auf jeden Fall. Ich habe mir letztens erst, ich würde dir jetzt zeigen, ich wüsste, wo er steht und liegt. Ich habe letztens erst auf der Filmbörse hier in Hamburg, es gibt nämlich jetzt ein Label, die haben jetzt in Deutschland die ganzen Troma-Filme jetzt endlich mal auf Blu-ray nochmal rausgehauen in meinen halbwegs okayer Qualität, ist ja immer noch Troma, aber ne. Da habe ich mir jetzt erstmal alles möglich noch mitgenommen und Poultrygeist auch beim letzten Mal jetzt, ja. Auf jeden Fall bin ich sofort dabei.
Das ist natürlich ein Fest. Das könnte ich mir schon fast fürs Fantasy-Filmfest vorstellen, das Ding.
Ja, jetzt ohne Scheiß, wirklich, sowas zieht ohne Ende. Wir haben ja bei uns in der Saturday Night Fright-Reihe im Savoy, wir haben ja auch mal Toxic Avenger gezeigt letztes Jahr. Das war eine der bestbesuchtesten Vorstellungen und so viel Spaß hatten wir bei keiner anderen, einfach vom Fun-Faktor her, weil die Leute alle, es ist total skurril, es ist albern, es ist trotzdem gory, es ist alles dabei. Also ich finde, so Troma im Kino mit Leuten kannst du so geil feiern.
Aber den kannst du wahrscheinlich nicht aufführen, ne? Der ist nicht uncut in Deutschland, ne?
Ich glaube, der ist nicht uncut, nee.
Der liegt noch ein bisschen. Der ist ja aber erst schon 2,8 oder 7 oder so.
Ja, ja.
Aber der war auch schon derbe. Also ich habe da neullich noch mal reingeguckt, der ist schon fies. Eigentlich.
Ja, voll.
Also auch für seine Zeit war der schon.
Da wird schon gekröst, boah. Ja, ja. Aber das ist halt, wie gesagt, Troma ist einfach so ein, die machen so absurden Scheiß. Es ist einfach einmalig. Also solche Filme kriegst du ja wirklich nur bei denen.
Voll. Was geil wäre, da würde ich als erster mir ein Ticket buchen, wenn ihr mit eurer Screening-Reihe, wenn ihr Texas Chainsaw The Beginning nochmal raushauen würdet.
Beginning.
Jetzt, wo er rehabilitiert ist.
Ja,
da wäre ich da.
Also wir haben eine lange Liste, das wäre auch mal was wieder. Ja, also wir sind noch am Graben. Beginning wäre natürlich nice, jetzt mal Uncut zu zeigen. Wir zeigen jetzt ja High Tension demnächst. Uncut geht ja auch endlich.
Ja.
Deswegen, es ist so ein bisschen. Das würde mich interessieren von dir. Bist du ein bisschen traurig, dass so viele Filme, wenn die jetzt alle vom Index fliegen, gerade die ganzen alten Filme, die früher eine Giftschrank und wo du sagst, die müsste man irgendwo suchen, in der Videothek und hinter versteckten Vorhängen. Bist du so ein bisschen sad, dass die alle gerade so jetzt quasi so ein bisschen entmystifiziert werden, die einfach überall im Mediamarkt stehen, oder findest du es einfach cool, dass die Leuten jetzt einfach zugänglich gemacht werden, Leute, die es einfach sehen können?
Nee, ich finde, das war eine Zeit lang cool, dass es das so hinterm Vorhang gab.
Mhm.
Weil zu der Zeit war es auch noch einfacher zu sagen, man brennt sich das irgendwo auf DVD oder guckt sich das irgendwo heimlich an.
Hm.
Aber mittlerweile ist man ja auch bequemer geworden. Ich finde, jetzt den Zugang zu bestimmten Filmen nicht mehr zu haben, total schwierig. Weil wenn die Filme nicht uncut sind, gibt's sie dann ja auch nicht als VOD zu kaufen. Und wer hat jetzt noch, also haben noch viele natürlich DVD-Player und so zu Hause, also ich natürlich auch und so, aber es ist immer schwieriger, jetzt mittlerweile also an physische Medien ranzukommen, oder es ist immer noch mehr ein Aufwand. Also zum Beispiel, ich gucke alles nur noch über den Beamer bei mir im Schlafzimmer.
Mhm.
Und da habe ich jetzt zwar auch eine PlayStation 4 noch angeschlossen, damit ich meine Uncut Media Books, wenn ich mal wirklich einen Film gucken will, den ich, also, da hatte ich, wann war das für ein Film? Genau, ich hatte neulich The Collection geguckt.
Ah, nice.
Und den gibt's ja auch nicht uncut. Und da habe ich dann gesagt, ach scheiße, wie guckst du den jetzt? Okay, musst du die Blu-ray jetzt mal wieder rausholen, weil es ist natürlich immer cool, dass diese krassen Filme dann natürlich nur auf Blu-ray, dass man die nur da hat. Aber am Ende ist es auch mal wieder cool zu sagen, man kann die sich einfach, man hat so einen Zugriff drauf und kann sich das alles angucken. Weil mittlerweile ist es auch keine Hemmschwelle mehr. Wenn du den Film wirklich uncut gucken willst, dann lädst du dir einen VPN-Server runter und kaufst du den einfach online aus dem USA-Store, weil du kriegst den unrated und in jeder Drecksfassung. Also das ist ja mittlerweile gar kein Problem mehr.
Ja.
Das war ja früher anders.
Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Sehe ich auch so. Und halt, also ja, einerseits schon so ein bisschen entmystifizierend ist es. Ne? Es war natürlich immer damals cool, so den kranken Scheiß im Regal zu haben. Aber ich bin einfach auch natürlich, ich bin, sag ich mal, Kunstfan, und ich finde es gut, dass einfach Filme, also ich finde Indizierungen Unsinn natürlich. Filme sind ab 18 freizugeben und fertig, solange es jetzt nicht aus irgendwelchen legalen Rahmen fällt natürlich. Und das einfach zugänglich gemacht werden kann, dass man heutzutage irgendwelche Uncut-Slasher aus den 80ern einfach im Mediabook kaufen kann. Let's go. Hauptsache, viele Leute können es endlich mal sehen. Und es muss jetzt nicht irgendwo unter der Ladentheke versteckt werden. So.
Ja, und ich finde es auch ultra nervig, gerade bei neuen Filmen, wenn die dann nur limitiert Uncut erhältlich sind, dann kommen sie erstmal nicht als Emery raus, sondern nur als Mediabook. Mhm. Und dann hast du dann über Nameless diese Limitierung, diese krasse. Und dann hast du natürlich wieder diese ganzen eBay-Leute und die sich das, also wo das dann so innerhalb von 5 Minuten ausverkauft ist. Und ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Pain, damit ich einen Film Uncut im Regal stehen habe, dass ich mich da irgendwie rumschlagen muss, da irgendwie dieses Mediabook noch schnell zu ergattern. Das geht mir auch teilweise auf den Sack.
Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, das ist eher natürlich auch die Schlacht um die Versionen dann, ne? So.
Ja, ja. Cover A, Cover B und jetzt noch hier, da irgendwie dann Triple Hardbox und was nicht alles. Cover A bis J und jetzt noch die Büste. Dann kommt Retro-Gold auch noch um die Ecke und sagt, jetzt hier auch noch mal Camp des Grauens, hauen wir auch noch raus. Und dann ich so, Alter, ist auch ausverkauft. Wollt mir Sleepaway Camp kaufen? Gibt's nicht mehr.
Ist so schlimm, wirklich. Und dann siehst du den Kram, geht's wieder auf eine DVD-Börse und dann liegt der Kram da rum für 500 Euro irgendwie, weil sie es alles aufgekauft haben, die Scheiße. Und denkst du, Leute, euch brennt doch echt der Hut, ey.
Da drehe ich durch, wirklich. Also das ist zum Kotzen. Ja, ja. Das ist wirklich, aber manchmal ist es ja auch cool. Es hat ja auch irgendwie einen Faktor, einen Spaßfaktor, dieses Sammeln und diese Leidenschaft und so. Und
voll.
Das ist ja auch eigentlich geil. Aber wie gesagt, wenn dann diese Preise so exorbitant in die Höhe geschossen werden und machen wir uns mal nichts vor, 35 Euro für diese Mediabooks sind halt ja auch schon ein hoher Preis am Ende.
Voll.
Dafür manchmal sind es ja einfach noch Repacks irgendwie dann, die dann nochmal rauskommen, weil sie sagen, jetzt machen wir noch Cover-Variante 5,50. Dann ist es irgendwann anstrengend. Aber ja, schon cool. Also wie gesagt, ich würde total gerne mal so diese alten Sachen Uncut im Kino sehen. Ich war vor 2-3 Jahren in Wolfsburg, die haben da auch immer am Freitag der 13. haben die da auch immer so eine Kinoreihe.
Ja, die Horrornacht im Delfinenpalast, ja.
Genau. Ja. Und da lief damals die Fliege, dann danach, glaube ich, Hostel, dann Trick or Treat und dann noch High Tension. Das habe ich mir alles am Stück reingepfiffen. Das war wirklich geil, gerade weil High Tension war zu dem Zeitpunkt dann Uncut endlich da. Und dann natürlich Trick or Treat im Kino sowieso ultra gut. Ist eben immer noch ein Rätsel, wie dieser Film immer noch nicht, dass die das in Deutschland nicht begreifen, den mal irgendwie in einem Mediabook rauszubringen. Aber ich glaube, da sitzt der Rechteinhaber, ist da ein bisschen anstrengend bei dem Film. Das sind ja diese alten Warner Home Entertainment Sachen, die da damals irgendwie so ein bisschen unter dem Teppich gekehrt werden. Ich glaube, da wird immer ein bisschen stiefmütterlich mit umgegangen. Mhm. Aber das ist schon cool. Und gerade so Hostel auch nochmal ankattern. War geil.
Ja, da habe ich mal, Friday the 13th Teil 6 gesehen.
Oh.
Den liebe ich ja auch. Ich finde es einer der besten Teile der Reihe. Und das in einem vollen Saal da, das war auch richtig Spaß. Da wurde auch ordentlich gejubelt bei jedem Kill. Ja.
Ja. Ja, das ist das ist der Punkt. Was mich aber mal interessieren würde, wenn ihr bei mit eurem Podcast, wenn ihr sagt, ihr macht mal, wenn die alle irgendwann mal uncut draußen sind, so eine richtig schöne französische Terrornacht. Dann macht ihr Martyrs, Inside, High Tension.
Alles am Stück.
Und Frontiers. Alle am Stück. Und rundet es ab
mit dem sofort machen. Würde ich sofort machen. Ich bin auch der Erste, wenn irgendwann endlich mal scheiß Peter Jackson seinen scheiß Braindead 4K-Scan endlich mal jetzt lizenziert und den in Deutschland sich irgendwer annimmt und das Ding endlich mal durch die FSK prügelt. Weil ich glaube, ja, der ist hart, gar keine Frage. Das ist immer noch einer der blutigsten, splatterigsten Filme aller Zeiten, ja. Aber er ist auch verdammt absurd und drüber und comichaft. Und ich glaube, wenn man sich wirklich dahinter klemmt, es wird auch Geld kosten, aber wenn das irgendwer mal richtig angeht, man kann den heute durch die FSK kriegen. Oder zumindest eine Spio. Ich glaube, das ist möglich.
Ja.
Und wenn das endlich mal jemand macht, ich bin der Erste, der den sofort haben will und auf der Leinwand zeigen will. Sofort. Ich weiß, dass der auch einmal, ich glaube, der lief auch sogar einmal in Wolfsburg, glaube ich sogar. Da haben sie ihn quasi als Überraschungsfilm nicht gelistet und haben ihn einfach gezeigt, ohne Werbung.
Mm.
Hat, glaube ich, keiner mitbekommen, deswegen, wo kein Henker, da kein Richter, oder wie das heißt. Aber, oder andersrum. Aber wenn das passiert, bin ich der Erste, der Braindead auf der Leinwand zeigen will. Klar, sowas muss man sich dann schnappen. So, das wäre so geil.
Da möchte ich dabei sein. Das möchte ich auch zeigen.
Aber ich meine, du hast ja auch eine eigene Reihe, ne? Habe ich ja schon gesagt. Du kannst natürlich auch geilen Kram zeigen.
Ja, ich würde gerne, aber ich bin gerade tatsächlich so zeitmäßig nicht so gut aufgestellt, dass ich das so alleine wuppen kann.
Ja.
So mal ja. Also ich hatte auch wirklich, also ehrlicherweise jetzt, wo wir wirklich über Texas Chainsaw geredet haben, ich würde fast schon der Beginning echt gerne mal zeigen wollen würden. Das Problem ist aber halt einfach, dass ich nicht diese klassische Horror-Community habe, im Sinne von, man muss sich da nichts vormachen. Ich glaube, dass die Community, wenn du wirklich ein Thema richtig besprichst, oder ich glaube auch die Community von deinem Podcast, einfach eine closere ist als die ich jetzt mit TikTok habe. TikTok ist dann doch eher, du hast zwar viele Klicks, du hast zwar eine große Reichweite, das sehen ultra viele Leute wahrscheinlich, aber am Ende hast du nicht diesen Circle, wo du dann am Ende sagst, wenn ich jetzt Leute in Hamburg einladen würde zu einem Texas Chainsaw The Beginning, da glaube ich nicht, dass ich dann 100er Saal so schnell vollkriege mit. Also da hätte ich, glaube ich, richtig zu kämpfen. Das muss man dann auch realistisch betrachtet sich selber dann mal vor Augen führen. Ich glaube, viele Creator checken das dann nicht. Die denken, boah, Reichweite, ich bin der krasseste Typ. Aber am Ende sind es Zahlen und die Community-Bildung ist nochmal was ganz anderes. Deshalb glaube ich, dass es da, glaube ich, eher einen Rahmen braucht, auch so wie diese Reihen, die es dann da schon gibt, wo man das Gesetz zeigen kann.
Ja, safe. Also ja, voll, gesunde Einschätzung. Aber selbst da mal ein kleiner Insider oder Insights. Auch wir kriegen ja nicht easy mal einen Saal voll, weil ja, wir haben unsere feste Hardcore-Audience am Podcast und sind die besten Leute, Grüße gehen raus. Aber die meisten sitzen in NRW und eher so Süddeutschland. Das heißt, unsere geringste Audience sitzt halt im Norden. Und das merkt man halt. Und ich meine, wir sind ja im Savoy mit einem 300-Sitze-Saal, den kriegen wir halt auch mal nicht so easy voll. Deswegen, man darf das auch nicht überschätzen. Aber ich gebe natürlich recht, dass wir natürlich eine dediziertere Horror-Followerschaft haben, die natürlich auch ganz bestimmt jede Woche verfolgen, was wir machen, als wenn man natürlich irgendwie auf TikTok einer sehr breiten Masse, wenn du wahrscheinlich irgendwie ein Conjuring 1 zeigen würdest, kämen wahrscheinlich mehr Leute als beim Texas Chainsaw Beginning, weil es einfach breiter bekannt ist.
Ja, also da, aber guck mal, selbst bei meinem Screening, das ich zuletzt gemacht habe, wo ich einfach Magic Mike gezeigt habe, wo ich auch dachte, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, erstmal für alle, so um so ein Ding zu starten. Einfach das Gute, das lag ja dann auch so ein bisschen daran, dass ich da bei Olivia in diesem Mainstream-Club aufgelegt habe, wo ich eigentlich diese Hook schaffen wollte mit voll geil, wir haben das Screening, dann gibt's noch eine Magic Mike Show und so, das war ja eigentlich die Idee. Ich hätte ja auch lieber, ich bin ja natürlich dann auch eher Fan, geile Horrorfilme zu zeigen, aber ich fand Magic Mike auch immer cool, von daher war das perfekt, weil ich den Film auch irgendwie liebe. Auch aufgrund dieses Jobs dann, war das eigentlich ein cooler erster Film. Aber selbst da war es dann schwer, Leute reinzukriegen. Liegt auch natürlich ein bisschen an Hamburg. Hamburg ist immer so ein bisschen, ich will nicht gegen Hamburg schießen, aber die Leute kommen weniger in Hamburg. Also ich hätte es, glaube ich, in Berlin schneller vollgekriegt als in Hamburg. Mhm. Und ich glaube, in NRW kriegst du so ein Ding auch schneller voll als in Hamburg. Mhm. Muss man leider sagen.
Ja, es ist super interessant. Würde ich auch sagen vom Bauch her. Also wir hatten ja zum Beispiel auch letztes Jahr eine Weihnachts-Podcast-Show gemacht. Die haben wir in Köln gemacht. Und die war schneller voll oder fast voll als jede Kinovorstellung von uns, ne? Also, wie gesagt, einmal Audience ist da zwar näher dran, aber ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, das sind irgendwie so für sowas zu funktionierendere Städte. Ich weiß auch nicht ganz, woran es liegt. Sind die Hamburger zu uneventfreudig? Ich weiß auch nicht.
Vielleicht sind sie es auch nicht gewohnt, aber das war wirklich so Magic Mike, dachte ich mir so. Ich hatte überlegt, zeige ich jetzt einen Horrorfilm oder zeige ich Magic Mike? Und dann dachte ich so, eigentlich, Magic Mike ist geil.
Weil
ich
dachte, Spannweite zwischen Horror und Magic Mike.
Ja, also ich mag, also Horror hätte ich jetzt irgendwas so Saw-mäßig gezeigt, glaube ich. So. Und dann dachte ich so, Warner könnte man vielleicht noch mal Sinners zeigen, aber da war dann so, gut, der ist jetzt erst ein Jahr her. Und dann war so, nee, eigentlich Magic Mike ist geil, weil der Film, du kannst eine Ladies Night machen, der Film ist cool, du hast geile Musik drin und da war so, was fragst du jetzt bei Warner an? Welche Idee gibst du jetzt rein? Ich hatte auch eine Idee reingegeben für der goldene Handschuh. Hatte ich auch überlegt.
Ah, auch nice.
So, weil durch Hamburg und so, dachte ich mir so, nee, das Konzept ist schon cooler, wenn du erstmal so einen Film zeigst, wo du dann auch diese Hook mit Olivia Jones hast, du hast Tänzer auf der Bühne, das ist ein cooles Grundkonzept.
Ja,
das
ist
aber cool, selbst da zu sagen, hier, Eintritt frei, kommt rum, es gibt Live-Dance-Show und wir haben Live-Sängerin, die noch Pony singt und dann kriegst du den Film und es ist alles gratis einfach. Trotzdem irgendwie einen Monat da rumgewuselt, dass du da einen 150er-Saal vollkriegst. Was absurd ist eigentlich.
Ja, ich verstehe es. Und klar, also die Hook macht komplett Sinn bei dir. Und wie gesagt, du musst einfach ein bisschen mainstreamig erstmal gehen. Das ist ja auch völlig okay. Und es war das erste Mal ja auch. Wenn du sowas erstmal etabliert hast, kannst du ja irgendwann dann, wenn Leute verstehen, was da passiert und öfter kommen, dann kannst du ja immer noch anfangen, auch mal so ein bisschen Liebhabersachen zu zeigen. Das ist ja bei uns nicht anders.
Ja, voll. Und dann kommt es ja dann noch irgendwann. Und ich habe ja ein Herz für alles. Also für ehrlicherweise, ich meine, mein Podcast-Kollege, der Daniel, der guckt ja diese ganzen School-Romantic-Filme, also so Off-Campus und sowas. Und Riverdale, der ist ja da voll drin. Ich bin eher so Richtung, ich liebe Magic Mike, ich liebe aber auch 50 Shades of Grey. Finde ich auch irgendwie, habe ich auch einen völligen Fail für. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich liebe das total. Deswegen, also Magic Mike 1 bis 3 sind so wirklich meine Top-Lieblingsfilme somit, außer der dritte, der war nicht so geil. Shades of Grey 1 mag ich auch total gerne. Aber dann spinnt sich dann so ein Rahmen und dann kommen irgendwann ja dann noch mehr Filme. Aber das ist dann irgendwie cool zu verbinden. Aber bald kommt ja auch wieder irgendwie wann strahlst du aus?
haben wir denn jetzt? Am 26.
Das ist Mittwoch, Dienstag.
Dienstag. Oder so, ne?
Dienstag. Ja, es kommt auf jeden Fall bald ein Screening
von mir auch mit über Eck auch mit dir. Nee, du bist ja auch mit Teil davon. Irgendwie haben wir bald ein Screening.
Wir haben bald ein Screening. In Hamburg und Berlin. Wir schlagen zwei Fliegen in einer Klappe.
Ja.
Ja, das wird sehr schön. Und das ist auch ein Film, da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Also, der, da haben wir auch schon Gütesiegel uns eingeholt. Das ist ein Brett. Aber ja, deswegen, das ist sehr, sehr cool. Aber das, ja, ich stimme dir auf jeden Fall voll zu. Man muss damit erstmal ein bisschen experimentieren und manchmal muss man sich halt auch erstmal in die Mainstream-Nesseln setzen, um dann einfach aufzubauen. So, das ist halt einfach, wie es ist. So, ne? Wir kennen das Game ja alle. Das funktioniert auf TikTok genauso wie auf dem Event irgendwie.
Ja, richtig. Das Schöne ist ja, wenn man dann den Mainstream dann doch irgendwie so liebt, dann geht es ja auch. Also, ich mag ja auch so manche Mainstream-Filme. Nicht alle.
Total. Also deswegen. Also, wir sind ja immer noch Filmfans. Ne? Also, wir scheißen uns ja nicht ein, wenn irgendwas mal nicht Horror ist. So ist es jetzt zum Glück nicht. Wir sind ja alle offen für alles. Und dann kann man sich ja schön durchexperimentieren.
Voll.
Aber ja, mein Lieber, ich weiß, du musst leider los. Deswegen müssen wir auch so ein bisschen.
Stimmt. Ja, guck mal, jetzt
sind wir voll. Wir haben schon überzogen schon. Deswegen, ich moderiere jetzt nämlich hart ab. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr Bock habt, dass Chris nochmal wiederkommt und wir einfach das Gespräch noch ein bisschen weiterführen, dann haut es uns in die Kommentare und dann kriegen wir bestimmt nochmal einen Aufnahmetermin hin.
Richtig, und beim nächsten Mal bringe ich euch meine liebsten Erotikfilme mit.
Ja, da könnt ihr mich drauf freuen schon mal.
Die alten Best of Gina Wild werde ich dann hier nochmal alle rausholen.
Teil 8.
Teil 8. Schulmädchenreport.
Schulmädchenreport 1 bis 19. Quatsch, war noch durch, genau. Also wir haben Material, denn wir haben noch gar nicht über Trash-TV geredet und ich will dich einfach viel mehr Sachen fragen. Aber das machen wir nochmal. Wenn ihr Bock habt, dann lasst uns das wissen gerne. Folgt auf jeden Fall Chris auf allen Kanälen. Wir verlinken alles in den Shownotes. Checkt die Show mit Chris. Checkt die Filmabend mit Chris. Genau, bald kommt von uns eine Eventgeschichte. Verfolgt einfach auf all unseren Kanälen. Und dann wird's geil. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst heute.
Ja, danke für die Einladung. War super. Schön. Danke. Und die sollen alle dir folgen, wenn sie das nicht sowieso schon tun.
Danke dir. Ja. Und wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Wofür gruselt sich eigentlich, aber auch regulär im Programm. Am nächsten Freitag geht jetzt gerade weiter mit der Besprechung zu Buffy, der gesamten Serie. Da bin ich aber noch nicht dabei. Tatsächlich machen Chris, Laura und Theresa alleine, weil ich gesagt habe, ich gucke mir jetzt nicht alle Staffeln von Buffy an. Habe ich ganz mich eiskalt rausgezogen, weil ich mag Buffy. Ich habe es früher geguckt, aber jetzt nochmal rewatchen alles. Nee, meine Zeit hat Grenzen. Aber ich hoffe, ihr hört rein. Wenn ihr Buffy-Fans seid, ist das absolute Pflicht. Und genau, vielen Dank, Chris, fürs dabei sein. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Reingehauen.
Tschüss.
Tschüss.